Herzlich willkommen am Literaturtelefon Kiel. Viel Spaß mit der aktuellen Aufnahme.
Mein Name ist Gudrun Kolbe. Ich lese aus meiner Erzählung Der sprechende Daumen mit Locked-In-Syndrom zurück ins Leben. Herausgegeben vom LIS e.V., Locked-In-Syndrom und der Christine Kühn Stiftung in Berlin. Erzählt wird eine Geschichte, in der über die Kraft der Liebe einem Leben mit einem außergewöhnlichen Schicksal ein Sinn gegeben werden konnte. Ein vom Locked-In-Syndrom Betroffener erhält in dieser Erzählung eine Stimme, gefangen in einem gelähmten Körper bei vollem Bewusstsein. Doch jeder Tag kann noch lebenswert sein. Getragen von Liebe und Hoffnung, im Rahmen hingebungsvoller Fürsorge, gelingt es, für 11 intensiv erlebte Jahre den Herausforderungen zu begegnen und sich nicht von der Krankheit verschlingen zu lassen. Ich lese aus dem ersten Kapitel. Hallo Marco. Eine leichte Berührung seiner Hand war der Beginn unseres ersten Kontakts. Nachdem ich mich vorgestellt hatte, versuchte ich die Vorgehensweise einer möglichen Behandlung aufzuzeigen und seinen Blick einzufangen. Für den weiteren therapeutischen Weg schlage ich vor, so und so vorzugehen, erklärte ich. Dabei bemerkte ich die Aufregung, die sich in einer vollständigen Anspannung seines Körpers widerspiegelte. Ich sah Markus Kiefer, der hörbar aufeinander schlug und nahm die verkrampften Hände und Füße wahr. Ich konnte sprechen, beschreiben, erklären. Marco dagegen war trotz all seiner Fragen und Gedanken stumm. Ich war bemüht, mich nicht von meiner inneren Berührung ablenken zu lassen und versuchte, seinen Blick aufzufangen. Bei allem blieb ich unsicher, ob unsere Blicke sich wirklich trafen. Welche Fragen hatte er? Mich traf die Sprachlosigkeit, der Anblick der körperlichen Versehrtheit mit dem flachen Atem, der durch die Trachealkanüle in die Lungen und wieder hinaus gelangte. Von einer einzigen Erleichterung war auszugehen, eine Sauerstoffzufuhr, wie noch in dem Arztbericht erwähnt, war zu seiner Beatmung nicht mehr erforderlich. Alles zeigte mir jedoch, wie schwer Markus los war. Wie konnte er mit diesen Einschränkungen leben? Wie hielt er diesen körperlichen und psychischen Ausnahmezustand, dieses Leben im Abseits aus? Wie dunkel musste er seine Zukunft empfinden? Während ich therapeutische Handlungsmöglichkeiten ansprach, schienen meine Erläuterungen über das, was ich mir vorstellte, sich im Raum zu verflüchtigen. Es kam mir vor, als würden meine Worte irgendwo in der Luft hängen bleiben. Da stand ich von der umgreifenden Lähmung bewegt vor Markus Rollstuhl und suchte nach einem Halt der Verständigung. Hatte Marco bereits resigniert? Waren meine Worte nachvollziehbar? War die Verspannung ein Zeichen von Ablehnung? Ich vermochte nicht zu erkennen, wie weit meine Vorschläge bei ihm ankamen. Kapitel 2 Fels in der Brandung. Dörte erzählt. Ich verband mich mit einem willensstarken, zuverlässigen Partner. Von seinem Kollegen im Tiefbau wegen ausgeprägter Muskelkraft anerkennend Keule genannt. Ein Familienmensch mit sanfter Seele, der beruhigend auf mich und andere wirkte, der sich nie in den Mittelpunkt drängte. Ein kontaktfreudiger Mann, der sportlich ambitioniert Freundschaften pflegte und der dem Leben neugierig und offen gegenüberstand. Ich war mir sicher, nur an seiner Seite wollte ich mein Leben verbringen. Meine ganze Liebe galt diesem Menschen mit Vorzügen und kleinen Unzulänglichkeiten, wie wir sie alle haben. Ich habe mich einem selbstbewussten, humorvollen Menschen anvertraut, der mich stützte und der unsere Zukunft fest vor Augen hatte. Marco war für uns der Fels in der Brandung. Kapitel 3 Locked-in-Syndrom. Jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Markus Schickser begann am 23. November 2009. Ein schwerer Schlaganfall warf ihn aus seinem vollen Leben. Ein Schlag, der so vieles zerstörte und von einem Moment auf den anderen das Leben der Familie vollständig veränderte. Ohne Vorwarnung überfiel ihn das unumkehrbare Unglück, ein schwarzer Tag, der sich mit allen Einzelheiten in die Erinnerung einbrannte. Ein dramatischer Kampf um Leben und Tod begann. Eine schwankende Zeit, Emotionen, die kaum zu ertragen waren. Große Ungewissheit mussten bei vielen operativen Eingriffen bewältigt werden. Wird Marco es auch dieses Mal schaffen? Wird er wieder gesund? Werden Folgeschäden bleiben? Ein Parallelleben, ein Leben abseits von der wirklichen Welt. Jede Minute, jede Stunde voller Panik auf der Intensivstation der Neurochirurgie. Marco nicht ansprechbar, verbunden und verkabelt. Schläuche und Katheter in seinem Körper, tickende und blinkende Monitore. In dieser Lebenskrise wollte Dörte Marco nicht allein lassen. Unaufhörlich versuchte sie, bei ihm zu sein, durch Berührungsreize und Ansprache in sein abgeschaltetes Bewusstsein vorzudringen. Alles wird gut, bleib bei uns, du weißt, du bist über alles geliebt, bleib, bleib. Marco überstand nicht weniger als 8 mehr und weniger komplizierte Kopfoperationen und kehrte nach 9 Monaten nach Hause zurück. Aus dem 4. Kapitel. Liebe, die Kraft zu leben. Marco, ich war überwältigt von Schmerz und Trauer. Ich bin eingeschlossen mit meinen Worten und Gefühlen. Nicht ein einziger Gedanke lässt sich mitteilen. Der Wahrheit kann ich nicht entkommen. Ich bin ausgeliefert, muss gewaschen, an- und ausgezogen werden, ohne Selbstbestimmung. Von meinen Zukunftsängsten geplagt, erscheint mir der Blick auf die Vergangenheit etwas Mut zu machen. Ich will an den Sinn glauben zu bleiben. Bilder vom gemeinsamen Leben in der Partnerschaft, die Freude an den Kindern, der Rückblick in ein gelebtes, zufriedenstellendes Leben drängen sich in mir auf und machen mir Mut. Dörte und die Kinder brauchen mich. Die Bilder der Vergangenheit beleben meine Hoffnung, meine Zuversicht. Aber wie kann ein Rückblick trösten, wenn das Schicksal sich plötzlich wie eine schwarze Wand vor die Zukunft geschoben hat? Dass die positiven Erinnerungen ihm dabei helfen können, das Urteil eines Locked-in-Syndroms besser zu ertragen, dem stimmte Marco auf Nachfrage mit einem deutlichen Ausatmen zu. Dörte nahm sein Gesicht in ihre Hände, küsste Marco auf die Stirn und ermutigte ihn. Der Schlaganfall kann uns nicht trennen. Wir lassen uns nicht vom Zweifel überwältigen. Wir werden gemeinsam diesen Weg gehen. Marco ließ uns teilhaben an seiner Zuversicht, trotz der ungeheuren Einschränkungen, einen Sinn in seinem Leben zu sehen. Er war dem Tod nahe gewesen und betrachtete sein Überleben mit Demut. Er vermittelte uns über seinen Daumen, dass sein größter Wunsch in Erfüllung gegangen war, als er aus der Reha-Klinik nach Hause entlassen wurde. Marco, ich erhielt die Chance, Dörte nicht allein zu lassen und den Alltag zu Hause, die Entwicklung meiner Kinder miterleben zu dürfen. Ich habe dem Tod mehrfach ins Auge geschaut. Mein Körper entzieht sich der Kontrolle. Er ist mir zur Bürde geworden. Doch trotz aller schweren Begleiterscheinungen meiner Krankheit glaube ich an den Sinn dieses Überlebens. Ich weiß, ich werde geliebt, ich werde gebraucht. Jede Stunde, jede Minute mit meinen Nächsten wird zu einem unschätzbaren Wert. Seit meinem Erwachen aus dem Koma versuche ich mit anderen Augen auf mein Leben zu blicken. Ich könnte diesen Zustand sonst nicht ertragen. Meine Existenz besteht nunmehr aus einer anderen, einer neuen Erlebniswelt. Den Sinn weiterzuleben sehe ich in meinem Glauben. Den Glauben in Bezug auf meine Nächsten, in der Beteiligung an familiärem Zusammenleben, aber auch im Blick auf den freien Himmel, auf die Wandlungen in der Natur oder dem Gefühl einer Verbundenheit mit Tieren und Pflanzen. Ich habe zwar meine Selbstständigkeit, mein Handeln eingebüßt, dennoch bin ich ein lebendiger Teil unserer kleinen Gemeinschaft. Ich darf noch Vater und Partner sein. Ich darf meine Kinder zu Hause aufwachsen sehen. Ich gehöre dazu. Aus dem 7. Kapitel: Der Daumen, das Tor zur Verständigung. Eine Bewegungsmöglichkeit der Daumen, die sich immer deutlicher herausdifferenzierte, führte uns in weitere Richtung. Wenn es auch einige Anstrengung kostete, es gelang Marco immer gezielter, mit dem rechten oder linken Daumen Signale für einen Dialog zu übermitteln. So entstand eine Möglichkeit zur Kommunikation. Ich empfand es als hilfreich, wenn ich während meiner Behandlungen sein Einverständnis zu den einzelnen Maßnahmen bekam, indem Marco den Daumen anhob. Marco: Insgesamt habe ich im Laufe der Zeit fleißig Körperbewegungen, insbesondere die meiner Hände, trainiert. Habe unzählige Knöpfe gedrückt und Schalter bedient, um mich auf die Handhabung einer elektronischen Sprechhilfe vorzubereiten. Mit Unterstützung war es Marco auch möglich, eine Schere, ein Messer oder einen Stift in der Hand zu halten. So gab es im Haushalt bald keinen Salat, kein Gemüse, ohne seine Beteiligung an der Zubereitung. Soweit es irgend möglich war, wurde er mit geführten Handbewegungen an alltäglichen Verrichtungen beteiligt. Mit Geschick und viel Geduld gelang es Marco, Schritt für Schritt auch handwerkliche Aufgaben zu bewältigen. So wurden seine Arme gestützt und die Hände am Hämmern, Sägen und Schleifen beteiligt. Gleich ob aktiv oder passiv, Marco durfte tun, was er immer schon gern getan hat. Oft reichten nahe Säge- oder Klopfgeräusche, um seine Muskeln zu entspannen. Die Daumenbewegungen stellten bald einen wichtigen Faktor in allen Kontakten dar und führten zu einer Steigerung des Ausdrucks. Diese erweiterten Möglichkeiten brachten mich auf die Idee, Markus und Dörtes außerordentliche Liebe in einem Leben mit Locked-In-Syndrom schriftlich festzuhalten. Die Zustimmung auf meinen Vorschlag kam nicht nur von Dörte spontan. Auch Marco stimmte mit eindeutiger Daumenbewegung zu. Ja, mach das, ja, das möchte ich. Mit dem Weg über den Daumen gelang es, alle Aufzeichnungen im Sinne von Marcos Empfindungen zu formulieren. Dazu gehört im weiteren Text auch eine unglaubliche Reise mit Marco auf einem Hausboot an der Havel. Ferien an der Nordsee und Stadtbesuche von Dresden und Prag waren auch möglich. Dieser Mut und die Kraft von Dörte brachte der Familie für 11 Jahre ein Stück Normalität im Leben, die von allen als eine geschenkte Zeit empfunden wurde.